Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung.
Gleich spricht Freddy Peter zu Ihnen zum Thema Beweis seiner Wiederkunft. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung aus Hebräer Kapitel 9, die Verse 27 bis 28, gelesen von Tobias Rindesbacher. Weiter hören wir noch das Lied Bald naht das Ende der Zeiten, gesungen und gespielt von Robert Roos.
Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Hebräer 9, 27 bis 28. Und ebenso, wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Errettung.
Bald naht das Ende der Zeiten, bald schlägt es Mitternacht. Jesus setzt Satan ein Ende, zerbricht der Sünde Macht. Dann wird der Silgenlied klingen, mächtig von nah und fern. Seinem Thron wir dann singen, Ehre und Preis den Herrn. Rühmet, rühmet den Herrn, singen die seinen dort. Rühmet, rühmet den Herrn in ewig reichen Gott. Den Herrn der Zeit werden schauen, die auf ihn trauen in Ewigkeit. Dort in der herrlichen Wohnung herrscht der Tod nicht mehr. Ewig wir werden ihm gleichen, sein wie des Himmels Herr. Die einst zerbrochenen Herzens ruhen von allem Schmerz. Sorge, sie fliehen für immer, freut nur fühlen. Das Herz. Rühmet, rühmet den Herrn, singen die Seinen dort. Rühmet, rühmet den Herrn, den ewig reichen Gott. Preist ihn, Halleluja, Jesus, den Herrn der Zeit. Schauen, die auf ihn trauen in Ewigkeit. Seufzen wird dort sein vorüber, Kummer uns nicht beschwert. Loben und Preisen ertönet, Jesus wird dort geehrt. In seinem Lichte anbetend, vor seinem Thron wir stehen. Preisen das Lamm, das so herrlich von Angesicht wir sehen. Herrliche, liebliche Wahrheit, Jesus ist selbst das Licht. In jenem Reiche der Wonne nichts uns jemals gebricht. Hier schon ich singe vom Himmel, dann einst vor seinem Thron wird mir als Sieger beschieden die ewige den Herrn, singen die seinen Gott. Rühmet, rühmet den Herrn, den ewig reichen Gott. Preist ihn, Halleluja, Jesus, den Herrn der Zeit. Werden schauen, die auf ihn trauen, in
Heute Morgen möchte ich über vier Gewissheiten sprechen und damit die Wiederkunft Jesu beweisen. Die Zeit, in der wir leben, ist eine Zeit der Ungewissheit und zwar auf allen Lebensgebieten. Wir müssen verstehen, dass seit sich das erste Menschenpaar aus der Abhängigkeit von Gott im Garten Eden losgesagt hat, Autonomie angemeldet hat, eigene Entscheidungen getroffen hat, gehört Ungewissheit zum Menschsein. Das ist sowas wie unsere DNA. Ungewissheit. Aber die Zuspitzung von Ungewissheit in der heutigen Zeit, ja in den heutigen Tagen, das ist noch nie da gewesen. Ungewissheit in Politik und Wirtschaft. Wie wird es weitergehen? Habe ich zukünftig noch Arbeit und Rente? Auch politisch. Ungewissheit in Wissenschaft und Natur. Welche Erkenntnisse sind denn wirklich bewiesen? Seht ihr, früher war Wissenschaft, Natur eine sehr respektierte, anerkannte Ausrichtung einer Berufsgattung. Heute muss man fragen, wer hat die Studie für diese Ergebnisse bezahlt? Die einen sagen so, die anderen sagen zum gleichen Sachverhalt genau was anderes. Und dasselbe auch in den Medien und Gesellschaft. Ungewissheit hin und her. Wem kann ich denn noch vertrauen? Und seht ihr, Ungewissheit bis hinein in die grundsätzlichsten Fragen unseres Menschseins, nämlich, bin ich Mann oder bin ich Frau? Ungewissheit. Und seht ihr, das hat es noch nie gegeben. Ja, Krieg und Kriegsgeschrei, Unsicherheiten und hin und her, wirtschaftliche Nöte, aber alles so kompakt, das ist neu. In unserem Bibelabschnitt, den Tobias gelesen hat, geht es um vier eschatologische Gewissheiten. Das heißt, Dinge, die wir mit Bestimmtheit am Ende erwarten dürfen, ja, müssen. Das ist es, was wir brauchen, Gewissheit. Vier eschatologische Gewissheiten, Dinge, die ganz bestimmt auf uns zukommen. Und alles dreht sich um diesen einen großen Gott, unseren Herrn Jesus Christus. Nun, damit wir den Kontext ein wenig vor Augen haben, ist es gut zu wissen, dass der Hebräerbrief eine einzigartige Darstellung unseres Herrn Jesus Christus ist. In diesem Brief leuchtet seine überragende Größe hervor und lässt uns über seine präzise Erfüllung alttestamentlicher Vorbilder und Symbole staunen. In den ersten drei Kapiteln sehen wir die Überlegenheit seiner Person. Jesus ist größer als die Engel, er ist größer als Mose. Kapitel 4 bis 7 schließlich zeigen uns die Überlegenheit seines Priestertums. Jesus ist größer als Aaron, größer als die Hohepriester, größer als alle Priester, die je da waren. Kapitel 8 bis 10 zeigen uns schließlich die Überlegenheit seines Opfers. Größer als alle Opfer, die je gebracht wurden, ist das Opfer seiner persönlichen Selbsthingabe. Und seht ihr, während die Opfer im alten Bund immer wieder aufs Neue gebracht wurden, Tag für Tag, und damit nur eines unter Beweis stellten, zum Ausdruck brachten, nämlich ihre Ineffektivität, zeigt unser Abschnitt, dass das Opfer Jesu Christi in seiner totalen Selbstaufgabe am Kreuz hocheffektiv und wirksam bis in unseren Tag ist. Dieses Opfer ist lebenswichtig für jeden Menschen, denn wir müssen alle einmal sterben. Das führt mich zum ersten Punkt heute Morgen aus dem Text, Gewissheit des Todes. Der Text sagt es so, Hebräer 9, 27, der erste Teil, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Bei Gott ist der Tod ein wichtiges Thema. Durchschnittlich sterben jede Sekunde weltweit gesehen 4 Menschen. Schon wieder 4, schon wieder 4, schon wieder 4. Ich habe hier eine Uhr, damit ich rechtzeitig wieder zur Landung ansetzen kann. Ich rede jetzt 7 Minuten, das heißt, es sind schon 1680 Menschen in dieser Zeit gestorben. Und wo sind sie? Seht ihr, das ist ein wichtiges Thema. Ein Besucher fragte einen Alteingesessenen, wie ist die Sterblichkeit denn hier an diesem Ort? Dieselbe wie östlich von hier, meinte der Alteingesessene schleppend. Eine für eine Person, 100%. Liebe Freunde, der Tod ist die letzte universale Realität und die letzte Erfahrung einer gefallenen Menschheit. Es betrifft jeden in gleichem Maße. Paulus bringt das ganz knapp im Römerbrief auf den Punkt, Römer Kapitel 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist der Grund, warum wir sterben müssen. Und dass der Tod eine unumstößliche Realität ist, beweisen Milliarden von Gräbern auf dieser Welt. Keineswegs werdet ihr sterben, sagte die Schlange im Paradies dem ersten Menschenpaar. Milliarden von Gräbern auf dieser Welt zeigen, dass Gott die Wahrheit gesprochen hat. Nämlich an jenem Tag, an dem ihr von diesem Baum esst, müsst ihr sterben. An dem Tag sind sie geistlich gestorben. Die Beziehung war nicht mehr dieselbe. Und dann Jahrhunderte später auch physikalisch. Unser Text betont, es ist gewiss, dass der Mensch einmal stirbt. Einmal. Und das widerlegt jeglichen Gedanken an eine Reinkarnation, also eine fortwährende Wiedergeburt. Jemand hat Reinkarnation einmal so beschrieben, die Reinkarnation beruht auf der Vorstellung, dass der Leib zwar offensichtlich sterblich ist, die Seele aber nicht. Sodass, wenn der Leib eines Menschen gestorben ist, die Seele, die darin lebte, eventuell nach einer bestimmten Interimszeit, einem Zeitraum, man muss ja erklären, warum es immer mehr Menschen gibt, oder? Braucht es eine Erklärung. Weiter wandert, also die Seele wandert dann weiter in einem anderen Leib. Der Zweck dieser Wanderung erklären die Religionen wahlweise damit, dass die Seele gereinigt werden, Erfahrungen sammeln oder ein Karma entwickeln müsse. Im Hinduismus und Buddhismus ist das Karma die geistliche Kraft der menschlichen Seele, die diese infolge der ethischen Konsequenzen ihrer Handlungen besitzt. Das Karma führt zu einer Abfolge von Geburt und Tod und Wiedergeburt und wieder der Tod, die eine Seele so lange durchmacht, bis sie geistliche Befreiung erlangt. Das Karma einer Seele, also zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt ihrer Evolution, bestimmt also immer das Schicksal dieser Seele in ihrer nächsten Existenz. Und diese Vorstellung von Reinkarnation, die findet auch hier im Westen immer größeren Anklang. Vielleicht ein prominentes Beispiel dazu aus dem Fußball. Franz Beckenbauer, der im Januar verstorbene ehemalige deutsche Fußballkaiser, sagte einmal, im vorherigen Leben war ich eine Pflanze, im nächsten Leben möchte ich eine Frau sein, das wird dem Frauenfußball Aufschwung verleihen. Ja, wir schmunzeln darüber, aber es ist eine höchst tragische Aussage. Jetzt weiß er es besser. Nun mag vielleicht jemand einwenden, die Bibelkenner unter uns, aber wir wissen doch aus der Bibel, dass nicht alle Menschen gestorben sind. Und wenn wir genau hinsehen, das ist tatsächlich so. Aber hier im Hebräerbrief heißt es auch nicht alle, denn sonst wäre das ein Grundsatz ohne Ausnahme. Aus dem Alten Testament sind im Minimum zwei Männer bekannt, die gar nicht gestorben sind. Wer ist der Erste?
Henoch.
Sehr gut, ihr seid dabei. Henoch, jawohl. Genauso wie da geantwortet wurde, ist er entrückt worden. Er wartet nicht mehr. Zack, in einem Augenblick. 1. Mose 5,24. Und der Zweite ist Elia, genau. Elia mit einem feurigen Wagen in den Himmel abgeholt, 2. König 2, Vers 11. Dann wissen wir im Minimum von drei Menschen im Alten Testament, die zweimal gestorben sind. Wer war das? Der Sohn der Witwe in Zarpat, Elia, hat diesen kleinen Jungen wieder zum Leben erweckt. Dann der Sohn der Schunemiterin, der hatte auf dem Feld vermutlich einen Hitzeschlag, einen Sonnenstich, starb dann auf dem Schoß der Mutter und sie ging dann zu Elisa und der erweckte diesen Jungen wieder zum Leben. Es gibt übrigens Ausleger, die sagen, dass dieser Junge der spätere Prophet Jona geworden ist. Also Jona hieß er damals schon, aber zu seinem Dienst berufen wurde. Speziell für Ninive. Und dann ein Mann, der in Elias Grab geworfen wurde, weil da gerade moabitische Streifscharen ins Land kamen und der, als er die Gebeine berührte, wieder zum Leben erwachte. 2. Könige 13. Und auch im Neuen Testament gibt es einige, die zweimal gestorben sind. Der erste, bekannteste ist der Lazarus. Lazarus, Johannes 11. Dann der Jüngling von Nain, das Töchterchen von Jairus, vom Synagogenvorsteher in Kapernaum, die Tabitha von Joppe, wurde von Petrus zum Leben erweckt und die anderen natürlich alle vom Herrn. Und der Eutychus, dieser junge Mann, der bei der langen Predigt von Paulus bis um Mitternacht aus dem dritten Stock fällt und tot ist. Paulus weckt ihn auf und hält dann einen großartigen Lobpreisgottesdienst. Nein, er geht hinauf, er sagt, mach kein Geschrei und predigt weiter. Die Zentralität der Verkündigung, darum geht es um Jesus Christus. Nun, was geschah mit den Heiligen, die nach dem Tod Jesu auferstanden sind und in Jerusalem umhergingen, von manchen gesehen wurde? Da gibt es viele Spekulationen, aber wir müssen sagen, wir wissen es nicht. Und seht ihr, wenn die Bibel mit einem Vorhang was bedeckt, beziehungsweise uns nicht mitteilt, dann müssen wir die Demut haben, einen Schritt zurücktreten, auch sagen, ja, ich weiß es auch nicht mit Bestimmtheit, müssen wir einfach mal so stehen lassen. Spekulation ist da nicht hilfreich. Und dann gibt es aber noch zwei Gruppen von Menschen, die nicht sterben werden. Welche ist die erste Gruppe? Das sind wir. Liebe Freunde, das sind wir, das ist doch unsere große Hoffnung, das ist doch unsere Zuversicht, dass wir nicht entkleidet werden, wie das Paulus als Bild für den Tod verwendet, sondern eben überkleidet in der Entrückung. Wir, die wir bei der Wiederkunft Jesu leben, 1. Thessalonicher 4, Paulus sagt in 1. Korinther 15, 51 explizit, wir werden nicht alle entschlafen. Das spricht er natürlich nur zu wiedergeborenen Kindern Gottes, also zu der Gemeinde. Und dann gibt es noch eine zweite Gruppe, die nicht sterben wird. Wer ist das? Sehr gut. Wow, der hat mitgedacht. Super, das ist genauso. Seht ihr, das nächste prophetische Ereignis, wie das John Walford einmal gesagt hat, ist die Entrückung. Das ist in Gottes Plan das nächste Kommende. Das heißt, dieser Moment, wo alle Gläubigen, der ganze Leib Jesu in einem Moment entrückt werden und bei dem Herrn sein werden. Und seht ihr, das ist der Moment, wie es ihn in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Dann gibt es nämlich einen Augenblick, wo es keinen einzigen Gläubigen auf der Welt geben wird. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit. Wenn wir entrückt sind, in dem Moment hat es keinen einzigen Gläubigen, weil alle Gläubigen sind ja beim Herrn. Nicht die Möchtegern oder die Namenschristen, die sind alle da. Aber die, die wirklich wiedergeboren sind, alle weg. Und seht ihr, das ist die Stunde der Finsternis. Da bricht in dem Moment tatsächlich die Hölle aus. Alle Gebetskraft, alles, was ihr als Licht und Salz dieser Welt ausgemacht habt, all das ist weg. Da bricht die Hölle aus. Das ist dann die Stunde des Teufels. Und die große Trübsal beginnt mit nie dagewesenen Gerichten, die allesamt die Gottlosigkeit dieser Welt strafen werden. Und in dieser Zeit, die anschließende siebenjährige Trübsalzeit, der Prophet Jeremia spricht von dieser Zeit als einer Drangsal Jakobs. Also es ist auch in erster Linie eine Gerichtszeit über Israel, das nicht glauben wollte. Aber da gibt es dann doch eine große Erweckung von manchen, die dann, ich meine, wenn wir jetzt entrückt würden, das Licht würde da, der Beamer würde vielleicht noch laufen, alle Bibeln wären im Saal, die Menschen würden doch überlegen, was läuft mit denen in der Zionshalle falsch? Wo sind die alle hin und so weiter, versteht ihr? Da gibt es ein Nachdenken. Und diejenigen, die dann forschen und wirklich zur Sache kommen wollen, was da passiert ist. Die Medien haben jetzt schon Erklärungen und alle möglichen Hinweise, was da genau passiert ist. Nur die Wahrheit werden sie vermutlich unterschlagen. Ich habe vor Jahren von einem New Age Buch gehört. Die haben, das war vielleicht vor 20 Jahren, die haben eine Erklärung, dass es einmal eine Zeit kommen wird, wo ein unbelehrbares Geschlecht auf einen anderen Planeten entrückt wird und dort umerzogen wird. Das sind wir. Wir sind in einem gewissen Sinn tatsächlich unbelehrbar, liebe Freunde. Wir halten noch fest, dass eine Ehe aus einem Mann und einer Frau besteht. Wir halten an ganz vielen Dingen fest, wo in der heutigen Welt nur noch in Frage gestellt werden, ja, zur Normalität werden, auf ihre Art und Weise. Aber diejenigen, die dann zum Glauben kommen, das ist der treue Überrest. Das sind diejenigen, die dann, wenn der Herr Jesus Christus nach 7 Jahren in großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommen wird, lebendig ins 1000-jährige Reich gehen dürfen. Ja, ihr seht, ein großes Thema tut sich da mit diesem einen Wort auf, einmal zu sterben, nur einmal. Nun, es gibt übrigens Geschwister, die aufgrund dieser Hebräerstelle einen absolut unantastbaren Grundsatz sehen. Und deshalb behaupten sie, weil Henoch und Elia nicht gestorben seien, müssen sie die beiden Zeugen aus Offenbarung 11, Vers 7 bis 11 sein. Die müssen also nochmal auf die Erde kommen und tatsächlich sterben. Ja, das ist natürlich ein schwieriger Gedanke, oder? Weil das würde ja dann auch mit uns bedeuten, wenn wir alle einmal sterben müssen und wir zur Entrückung gehören, dass wir zwar tatsächlich beim Herrn sind, ein herrliches Willkommensfest genießen dürfen bei unserem treuen Herrn und dann irgendwann einmal heißt dann so, jetzt müssen wir abbrechen, jetzt müssen die alle zurück und dann wir sterben, zurück auf Fels 1. Geht natürlich nicht, liebe Freunde, geht natürlich nicht. Paulus sagt ganz klar in 1. Thessalonicher 4,17, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und wenn die Bibel alle Zeit sagt, dann meint sie auch alle Zeit. Es ist kein absoluter Grundsatz, sondern ein Prinzip, dass die Menschen einmal sterben werden. Gleichzeitig gibt es einige wenige Ausnahmen, denn Gott ist souverän. Wir haben das gerade betrachtet. Psalm 115,3 sagt ja, unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohl gefällt. Ja, es ist gewiss, dass der Mensch einmal physikalisch, das heißt körperlich, sterben muss, auch wenn es darin einige wenige Ausnahmen gibt. Aber seht ihr, es gibt keine einzige Ausnahme vom Gericht Gottes. Und das ist der zweite Punkt hier in unserem Text, nämlich die Gewissheit des Gerichts. Da heißt es im Hebräer 9,27, der zweite Teil. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das widerlegt die Ansicht, dass nach dem Tod einfach alles vorbei ist. Dass die Existenz einfach ausgelöscht wird. Manche fragen spöttisch, wo ist die Hölle? Wo ist die Hölle? Antwort, am Ende eines jeden Lebens, das Jesus abgelehnt hat. Der Mensch hat sein ganzes Leben lang die Chance, sich für dieses Gericht vorzubereiten. Er allein ist dafür verantwortlich. Und er allein muss sich nach dem Tod für sein Leben und seine Taten verantworten. Da kannst du nicht die Schuld auf diesen oder jenen, ja, der war so ein schlechtes Vorbild und der hat mich so gehindert, da auf den Weg zu kommen. Ja, das mag vielleicht ein mildernder Umstand sein, aber die Tatsache ist, ich und du, wir sind verantwortlich. Antwortlich hier in diesem Leben diese Frage zu beantworten. Und seht ihr, viele Menschen verdrängen diesen Gedanken erfolgreich. Und weil falsche Entscheidungen nicht immer unmittelbar sichtbare Folgen haben, weil Gott in seiner Gnade das Gericht zurückhält, wird der Mensch grenzenlos hochmütig. Ich meine, heute im Zeitalter der Gnade ist wirklich Gnade das vorherrschende Handlungsprinzip Gottes. Ja, unter Mose, da wurde Übertretung krass geahndet. Da hat Gott zum Teil direkt eingegriffen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Wir leben im Gnadenzeitalter. Und weil dann eben falsche Entscheidungen nicht gleich sofort bestraft werden, wird der Mensch grenzenlos hochmütig. Ach, das ist ja Perle, wie das läuft auf diesem Weg. Da kann ich ja machen, was ich will. Ah, das passt mir doch. Seht ihr, und der Prediger, der sagt das, Prediger 8, Vers 11, sagt Salomo, weil der Richterspruch über die böse Tat nicht rasch vollzogen wird. Darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Das erleben wir heute. Statt die Gnadenzeit zu nutzen, zur Hingabe an Gott, wird genau das Gegenteil getan. Erfüllt ist das Menschenherz, Böses zu tun. Aber mit dem Tod ist jegliche Möglichkeit, sich mit Gott zu versöhnen, vorbei. Wenn ein Mensch im unerlösten Zustand stirbt, erfährt er sofortiges Gericht in der Aufbewahrung an einem schrecklichen Ort der Qual, so wie Jesus das nennt in Lukas Kapitel 16, 28, in der Begebenheit mit dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Da geht es nicht um reich oder arm, sondern über gläubig und ungläubig. Lukas 16, wie gesagt, 19 bis 31 berichtet darüber. Schrecklich, schrecklich. Und der Mann, der so leidet, der sagt ja, lass mich doch hingehen und es meinen Brüdern sagen. Sie werden die eh nicht glauben. Letztendlich muss sich der Mensch für seine Werke im Gericht vor dem großen weißen Thron verantworten, Offenbarung 20. Aber wie will der Mensch, wie wollen wir da vor diesem Gott bestehen, dessen Augen so heilig sind, dass sie Sünde nicht mal ansehen können? Wie wollen wir da bestehen vor diesem allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden, allliebenden, allbarmherzigen, allgnädigen, alltreuen Gott? Er ist nicht nur Liebe und morgen ist er Gnade, er ist immer alles gleichzeitig. Ja, und gleichzeitig ist er eben auch gerecht. Er ist allgerecht, das heißt immer gerecht oder allheilig, immer heilig. Wie wollen wir vor ihm bestehen, wenn die Bibel sagt, dass da kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen? Prediger 7, Vers 20. Wie wollen wir da bestehen? Seht ihr, unser menschliches Herz ist so verdreht, dass wir sogar im Gutes tun, sündigen. Da begleiten wir eine ältere Dame über den Fußgängerstreifen und im Herzen denken wir, ah, wenn jetzt die Geschwister in der Gemeinde das sehen könnten, was ich doch für ein toller Mensch bin. Wir sind so verdreht. Aber seht ihr, liebe Freunde, deshalb ist Jesus Mensch geworden und gestorben. Dort am Kreuz nahm er deine und meine Schuld auf sich. Der Sündlose stirbt für die Sündbeladenen. Der Gerechte stirbt für die Ungerechten. Der Heilige stirbt für die Unheiligen. Jesus starb, damit wir geistlich eben nicht mehr sterben müssen. Denn ohne Jesus, so sagt das der Hebräer an anderer Stelle, Kapitel 10, 31, messerscharf. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Deshalb ergeht auch heute Morgen die Einladung von dem Herrn Jesus Christus, Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, mit dieser doppelten Ausdruck, dieses starken Wortes, wahrlich, will Aufmerksamkeit erzeugen. Leute, hört jetzt gut zu. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer meinem Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt eben nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Herrlich. Wenn heute Morgen hier jemand ist, der noch kein Kind Gottes ist, dann rufe ich dir zu, nutze diese Stunde. Lass dich heute versöhnen mit Gott. Nur dieser eine Augenblick, nämlich das Jetzt, das hast du unter Kontrolle. Da kannst du Entscheidungen treffen. Du weißt nicht, was heute Nachmittag geschieht, was morgen, nächste Woche ist. Das haben wir alles nicht unter Kontrolle. Aber diesen einen jetzigen Augenblick, das ist der Tag des Heils für dich. Wenn du weißt, ohne den Herrn gehe ich verloren, dann wende dich heute ihm zu. Denn die drei kommenden letzten Dinge für den Menschen ohne Gott sind Tod, Gericht und Hölle. Für den Menschen mit Gott bleibt der Tod auch der letzte Feind. Er ist kein Freund, er ist ein Feind. Er nimmt uns das Liebste. Und auch auf uns wartet einmal Gericht. aber nicht in der Hölle, sondern im Himmel. Das ist unser Zielort. Und Paulus beschreibt unser Gericht in 2. Korinther 5, Vers 10 wie folgt. Da heißt es, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Liebe Freunde, böse kann hier nicht mit sündig gleichgestellt werden. Denn sonst hätten wir keinen Zutritt zum Himmel, liebe Freunde. Wenn nur eine Sünde da ist, das reicht, um von der ewigen, herrlichen Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen zu werden. Gericht hat hier also nichts mit Strafe zu tun, sondern mit Urteil, mit Beurteilung, und böse meint hier mehr mit von minderwertiger Qualität, eben das eine Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heustoppeln, das wäre dann das, was hier mit böse umschrieben ist. Und dieser Richterstuhl war eine Rednertribüne, die sich in der Mitte des großen öffentlichen Platzes in Korinth, der Agora, befand. Und dort wurden Informationen, Bekanntmachungen weitergegeben und vor allem auch Sportler geehrt, liebe Freunde. Das war der Bema. Und darauf bezieht sich der Paulus. Ja, wie war denn das? Die Griechen waren ja ähnlich sportverrückt wie wir heute. Ja, aber nach einem Marathon, ja, die Ersten wurden ja wunderbar geehrt und gelobt, bekamen Lorbeerkränze und Geschenke aller Art. Ja, was war denn mit den Letzten? Was war denn mit den Letzten? Bekamen die so richtig Hauer nachher und Strafe, hätte sich besser vorbereiten sollen? Nein, alle haben sich doch gefreut, sogar du hast es geschafft. Wow, das hätte ich ja nie gedacht, dass du durchhältst. Das ist das Bild, liebe Freunde. Der Paulus sagt an anderer Stelle, wir werden alle einmal unseren Lohn empfangen. Da wird jeder seinen Lohn empfangen. Jeder. Weil Gott ist es, der eben ins Herz sieht, der das Verborgene sieht, der um alles weiß, auch das, was eben niemand von dir denkt und annimmt. Er weiß es. Und dort wird einmal die Höhe deines Lohns bestimmt. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Deshalb muss sich auch niemand vor diesem Gericht fürchten, sondern uns bemühen, dass wir dort möglichst viel erhalten bekommen. Und seht ihr, deshalb gelten eben für den durch das Blut Jesu erlösten Menschen zwei glückselige andere Gewissheiten, die für den Menschen ohne Gott nicht gelten. Da ist die Gewissheit über Vergebung und Gewissheit über die Wiederkunft. Das führt mich zum dritten Punkt heute Morgen. Hebräer 9, 27, ich lese das nochmal im Kontext. Und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach das Gericht. Also es ist gewiss, dass der Mensch einmal sterben muss, und es ist gewiss, dass danach das Gericht kommt, und genauso gewiss ist es eben, dass der Christus sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen. Wir sehen hier eine Abfolge. Es ist gewiss, dass der Mensch stirbt. Es ist gewiss, dass danach gerecht kommt. Und ja, es ist gewiss, dass sich der Christus einmal für die Sünden vieler hingegeben hat. Und so wie der Tod und auch Gericht einmalige, unumkehrbare Ereignisse sind, so konnte auch die Erlösung nicht wiederholt werden. Was meine ich damit? Seht ihr, der Kontext des Hebräerbriefs ist ja ungefähr geschrieben so 65 nach Christus, in einer Zeit, wo das ganze levitische Opfersystem auf dem Tempelplatz in Jerusalem noch intakt war, der große herodianische Tempel. Und das hatten die vor Augen, das war ihnen bekannt, der levitische Opferdienst, da musste Tag ein, Tag aus Opfer gebracht werden. Es waren Opfer, die die Sünde nur bedecken, aber nicht wegnehmen konnte. Erst das sündlose Lamm Gottes brachte dies zustande. Wie sagt es Johannes, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannes 1, 29. Einmal vollständig, umfassend, entscheidend, abgeschlossen, endgültig. Seht ihr, das war seine schwerste Stunde. Aber für uns war es die herrlichste. Er hat die Sünden vieler auf sich genommen. Er hat die Sünden vieler auf sich genommen. Das ist eine Erfüllung, was der Prophet Jesaja schon vorausgesagt hat in Kapitel 53, Vers 12. Er sagt dort, darum will ich ihm, da ist der Messias gemeint, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben, und er wird Starke zum Raube halten dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Zweimal viele. Beachten wir, dass es hier heißt, viele und nicht alle. Was würde es bedeuten, wenn Jesus die Sünden aller Menschen getragen hätte? Was würde das bedeuten? Ich erkläre das vielleicht mit einem ganz einfachen Beispiel. Wenn du eine Straftat begangen hast und einer stellt sich hin und sagt, ich habe das für dich bezahlt. Was ist dann mit dir als Straftäter? Die Strafe ist weg, die ist bezahlt, du bist frei, oder? Seht ihr, spielt keine Rolle, wie der Straftäter zu dem stand, der ihn befreit hat, der die Strafe bezahlt hat oder wie auch immer. Er ist einfach frei. Und wenn Christus wirklich alle Sünden aller bezahlt hätte, dann wären alle frei, egal wie sie sich dazu bekennen. Aber das heißt es eben nicht. Es heißt, viele Sühnung bedeutet, dass Jesus das Gericht Gottes, das absolut gerecht ist, über die Sünde auf sich genommen hat. Das ist Sühnung. Aber wir müssen unterscheiden zwischen Sühnung und Stellvertretung. Sühnung ist, ja, er hat Sünde auf sich genommen. Nur auf diese Weise wird Gottes Zorn gestillt und ist das Heil für alle verfügbar. Aber wirksam ist es nur für denjenigen, der glaubt, dass Christus dort am Kreuz stellvertretend an meiner Stadt für mich bezahlt hat. Seht ihr, ihr kennt ja das alte Lied, das wir auch an der Osterkonferenz ab und zu singen. Warst du da, als sie kreuzigten den Herrn? Ja, warst du da, als sie kreuzigten den Herrn? Ja, ich denke, keiner von uns war da, oder? Sonst hätten wir ein grundsätzliches Problem. Aber seht ihr, wenn wir im Geist nicht damals tatsächlich da waren und unsere Sünde tatsächlich dort am Kreuz bezahlt ist, hätten wir ein Problem heute. Aber dort sind all deine heutigen, jetzigen Sünden bezahlt worden. Und in diesem Sinne waren wir da, ist der Christus dort für mich gestorben. Ja, Jesus starb für alle, soweit es um seine Absicht des Heils und die Reichweite des Heils geht. Aber die Auswirkungen sind nur für die vielen, die da glauben. Was für eine herrliche Gewissheit. Jesus hat das ganze Gericht, das ich verdient hätte, auf sich genommen. Und deshalb gehe ich im Gericht frei aus. Was für eine Erlösung. Ja, welch Glück ist, erlöst zu sein. Singen wir doch im Lied, oder? Liebe Freunde, das ist doch der Grund unserer Freude, dass wir frei sind. Das ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Was für eine Freude. Wir sollten die freudigsten Menschen auf der ganzen Welt sein. Ich meine, die zweite Geistesfrucht wird ja als Freude betitelt von Galater 5,22. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden. Noch vor allem anderen kommt die Freude. Ja, da könnt ihr sagen, aber mir geht's ja gar nicht so gut. Ich hab ja viel Not in meinem Leben. Seht ihr, das, was du hier ansprichst, ist nicht Freude, die gedämpft wird, sondern Glück. So Lebensglück, wenn alles so perlenmäßig läuft, alles klappt, alles wunderbar. Das nennt man, ah, ich bin so glücklich. Aber die Freude ist etwas, was auch eben in der dunkelsten finsteren Stunde dennoch hält. Die Freude am Herrn. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und deshalb sagt Paulus am Philipperbrief, freut euch im Herrn alle Wege. Ja, erst wenn ich gerade geheiratet habe. Ja, das ist eine herrliche Freude. Ja, schon auch. Aber alle Wege. Alle Wege. Und schließlich entdecken wir für die Kinder Gottes nebst der Sicherheit der Vergebung hier in unserem Text noch eine weitere glückselige Gewissheit zu unserer endgültigen Befreiung. Das bringt mich zum letzten Punkt, Gewissheit der Wiederkunft. Also so ein genialer Aufbau in diesem Text. Also so gewiss, wie wir einmal sterben müssen. Genauso gewiss, wie danach Gericht folgt. Genauso gewiss, wie Jesus einmal für unsere Sünden geopfert worden ist, also unser Gericht getragen. Genauso gewiss, wie diese drei Gewissheiten wird Christus, wie es hier in unserem Text zeigt, Hebräer 9,28, zum zweiten Mal denen erscheine, die auf ihn warten, nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Im Kontext des Hebräerbriefes warteten die Israeliten angespannt am großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, auf die Rückkehr und Erscheinung des Hohenpriesters aus dem Allerheiligtum. Das war so ein besonderer Moment. Alle Männer von Israel, die mussten an diesem Fest erscheinen, nebst zwei anderen Festen. Und an diesem einen Tag, da ging der Hohepriester mit Blut ins Allerheiligtum. Das war der einzige Tag. Und wenn er wiederkäme, erhielten sie die Gewissheit, dass ihre Sünden vergeben worden sind. Das war so ein besonderer, zeremonieller, heiliger Moment. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Das ganze Volk wartete angespannt. Wenn der hohe Priester sich nur einen einzigen kleinen Fehler in der Vorbereitung erlaubt hätte, im Ablauf etwas übersehen hätte, müsste er sterben. Wir lesen im 2. Mosebuch, Kapitel 28, dass der hohe Priester kleine Schellen um sein Kleid hatte. Und so hörte man ihn, solange das Klingelingeling ein wenig da war, wusste man, er ist noch am Leben. Und er hatte ein Seil um seinen Körper, damit, es tönt schon fast ein bisschen schwer, wenn man sich das darüber nachdenkt, schwierig. Aber er hatte ein Seil um seinen Körper, dass wenn er tot umfallen würde, dass man ihn herausziehen könnte. Keiner konnte ja in diese heilige Gegenwart Gottes eintreten. Ein angespannter Moment. Und wenn er dann alles gemäß dem mosaischen Gesetz richtig gemacht hat und er dann vor dem Volk erschien, folgte der angespannten Erwartung überschwänglicher Jubel. Gott hat unser Opfer angenommen. Und seht ihr, die Analogie verstanden die damaligen Leser, Empfänger des Hebräerbriefes perfekt. Jesus ist nämlich mit seinem eigenen Blut auch einmal in das Allerheiligtum im Himmel bei Gott eingegangen. Und es ist der Beweis des himmlischen Hohenpriesters, dass sein Opfer angenommen wurde, dass er alles richtig gemacht hat, wenn er wiederkommt. Der Vater hat das Opfer seines Sohnes angenommen. Und deshalb muss Jesus wiederkommen. Den damaligen Empfänger des Hebräerbriefes war das völlig klar. Und deshalb nimmt der Vater auch heute für jeden, der in Christus ist, das Opfer an. Und weil die Sündenfrage am Kreuz ein für allemal erledigt wurde, kommt Jesus nicht wegen der Sünde, wie es hier im Text heißt, sondern zum Heil. Heil kann aber auch Errettung bedeuten. Aber wenn Sünde nicht mehr das Thema vor dem Thron Gottes ist, wovor sollen wir dann gerettet werden? Wir sollen gerettet werden aus der Gegenwart der Sünde. Wir leben in einem Leib der Sünde, in einer Welt voller Sünde. Und wir werden verwandelt werden in einen Leib ohne Sünde, in eine Welt ohne Sünde. Was für ein Ausblick, dass wir einmal als verherrlichte Leiber ohne Veranlagung zur Sünde bei Jesus sein dürfen. Was für eine Freude. Seht ihr auch hier bei unseren schönsten Festen und Versammlungen, ist doch immer wieder Gelegenheit und Situationen, wo wir uns versündigen, denkt man, hätte ich doch das jetzt nicht so gesagt. Es war so schön alles und jetzt dieser Gedanke, auch wenn er nur leichtfertig ausgesprochen wird, wieso? Und seht ihr, dort oben bei dem Herrn Jesus werden wir einmal Gemeinschaft haben, ohne irgendeinen Gedanken der Sünde, nur noch ewige Herrlichkeit und Freude. Das griechische Wort für warten, wir warten auf ihn, ist apekdechomai. Das ist aus drei verschiedenen Worten zusammengesetzt und das bedeutet eigentlich sehnsüchtig, angespannt warten. Das war ja die Erwartungshaltung, welche die damaligen Israeliten beim Yom Kippur bis zum Erscheinen ihres hohen Priesters bewegte. Ja, ich meine, die hatten kein Handy und Livestream. Müsst ihr euch vorstellen, der große Tempelplatz in Jerusalem, überfüllt mit Menschen. Hunderttausende von Menschen waren dort und da war ein Durcheinander. Und ja, Josele, hast du schon was gehört von ihm? Aaron, red doch mal mit mir, ich sehe nichts, ich höre nichts. Und dieses Wort apekdechomai bedeutet eigentlich bis auf die Zehen angespannt Ausschau halten. Und bedenken wir, dass es dieses außerordentlich lebendige Warten auf die Wiederkunft Jesu war, das für die ersten Christen wichtige Motivation für ein heiliges Leben und zum Durchhalten in aller Bedrängnis war. Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder. Das ist hier in unserem Text übrigens die einzig wortwörtliche Erwähnung des zweiten Kommens. Das steht sonst nirgends in der ganzen Bibel. Aber diese Wahrheit wird natürlich auch an anderen Stellen gelehrt. In den 260 Kapiteln des Neuen Testaments wird 300 Mal von der Wiederkunft des Herrn Jesus gesprochen. Ja, ist Taufe wichtig? Das ist eines von den zwei Gnadenmitteln, die der Herr uns gibt, das Abendmahl und die Taufe. Ist sie wichtig? Ja, klar ist sie wichtig. Wie viel Mal wird von der Taufe gesprochen? Gibt nur ein paar Stellen. Oder die Ehe. Ist Ehe etwas Wichtiges? Ja klar, das ist was Herrliches, wenn man verheiratet sein darf. Gibt aber nur wenige Stellen über die Ehe. 1. Korinther 7, Epheser 5, das blitzt hin und her mal ein bisschen auf. Aber seht ihr, von der Wiederkunft Jesu im Neuen Testament 300 Stellen. 300. Ja, wir fragen uns, welche Wiederkunft ist dann hier im Text gemeint? Bezieht es sich auf die Entrückung, also auf dieses Ereignis, wo wir darauf warten, oder eben nach 7 Jahren, wo dann in dieser Zeit das Evangelium vielen verkündet wird, durch die 144.000, 12.000 aus jedem der Stämme Israels, steht explizit so geschrieben, die werden die ganze Welt mit dem Evangelium nochmals erreichen, oder werden es die erwarten, die am Schluss dieser 7-jährigen Trübsals Zeit durchgehalten haben? Warten, apektechomai, steht im Zusammenhang der Wiederkunft bezüglich Entrückung. 1. Korinther 1, 7 oder Philipper 3, 20, wo es heißt, unser Bürgerrecht ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten. Und die allermeisten Ausleger sehen hier die Entrückung. Erscheinen, horao, steht aber nie im Zusammenhang mit unserer Versammlung in der Luft. Tja, was ist jetzt gemeint? Dass die erste Wiederkunft nur für die Gemeinde oder die zweite Wiederkunft in großer Kraft und Herrlichkeit für den treuen Überrest? Was sollen wir hierzu sagen? In unserem heilsgeschichtlich prophetischen Kommentar, den wir im Verlag haben von Arno Gebelein, findet sich diesbezüglich, wie ich meine, eine hervorragende Antwort. Dort wird schon Nelson Darby zitiert und da heißt es, es handelt sich hier um das zweite Kommen des Herrn. Er ist einmal geoffenbart worden und wird nun von denen gesehen, die ihn erwarten. Der Ausdruck ist so gewählt, dass er auch auf die Befreiung der Juden, die ihn in den letzten Tagen erwarten werden, angewandt werden kann. Er wird erscheinen zu ihrer Befreiung. Wir aber erwarten den Herrn zu dieser Befreiung heute und wir werden ihn sehen, wenn er sie auch für uns herbeiführt. Der Apostel behandelt hier nicht den Unterschied zwischen der Entrückung der Gläubigen und dem Kommen des Herrn zur Befreiung der gläubigen Juden. Auch gebraucht er hier nicht das Wort, das sonst für das öffentliche Offenbarwerden des Herrn steht. Er wird denen erscheinen, die ihn erwarten. Er wird nicht von aller Welt gesehen werden. Auch wird nicht gesagt, dass dies die Folge seines Erscheinens Gericht ist, obgleich dieses Volk, der Heilige Geist, spricht nur von denen, die den Herrn erwarten. Ihnen wird er erscheinen, von ihnen wird er gesehen werden und es wird die Zeit ihrer Befreiung sein. Das alles trifft auf uns zu, ist aber auch anwendbar für den jüdischen Überrest in den letzten Tagen. Ich finde das eine sehr ausgewogene Darlegung, Kommentar zu diesem Vers. Dieser Vers, liebe Geschwister, darf aber auch nicht zur falschen Ansicht verleiten, nämlich, dass Christus nur für diejenigen kommt, die auf ihn warten und quasi alle anderen würden zurückgelassen werden. Also, du bist vielleicht in der Schule oder auf Arbeit in einem hochintensiven Projekt, den ganzen Morgen bist du nur mit einem Text oder einer technischen Zeichnung oder ich weiß nicht was oder mit dem Gartenarbeit als Rentner beschäftigt. Und du denkst nicht an den Herrn. In dem Moment kommt der Herr und du hast Pech gehabt. Liebe Freunde, es gibt keine geistliche Elite, keine besondere Sturmtruppe vom Durchgeheiligten, die der Herr zu sich holt, weil sie immer Tag und Nacht an den Herrn gedacht haben. Und alle anderen, war nicht ein Tag. Das wäre schon bitter. Die müssen Angst haben, liebe Freunde, und die Entrückung wäre doch keine Freude. Ich müsste Angst haben, jetzt war ich eine Stunde lang in einem Telefonat mit jemandem. Das ist ja furchtbar. Ist jetzt der Herr gekommen? Ich gehe mal gucken im Büro nebenan, ob sie noch alle da sind. Das wäre furchtbar. Das ist doch keine glückselige Hoffnung und keine Freude. Jemand hat einmal gesagt, denen, die auf ihn warten, das sind alle Erlösten. Das sind die vielen, von denen es ja gerade im vorherigen Vers heißt, deren Sünde er getragen hat. Und seht ihr, obwohl das auf sich warten lässt, warten die Erlösten auf sie. 5 Dinge, hat jemand mal gesagt, sind in diesem Wort erwarten enthalten. Es ist erstens der unerschütterliche Glaube an sein Erscheinen, der sich mit unbedingtem Vertrauen auf seine Verheißung stützt. Zweitens ist es Ausdruck der echten Liebe zu ihm. Ja, ich warte auf ihn, weil ich ihn doch liebe. Drittens ist es ein brennendes Verlangen danach, so dass wir rufen, Herr, komme bald. Viertens ist es ein geduldiges Warten inmitten vieler täglicher Entmutigungen. Und fünftens hat es mit persönlicher Vorbereitung zu tun. Lieber Bruder, liebe Schwester, wartest du sehnsüchtig und angespannt auf den Herrn? Wenn du mit Gewissheit wüsstest, morgen um 11.15 Uhr findet die Entrückung statt. Nicht sagen, ah, jetzt haben sie es gesagt in der Ziehungshalle, dann ist die Entrückung. Nein, es ist ein fiktives Beispiel. Vielleicht, kann ja sein, aber wir wissen es definitiv nicht. Niemand weiß es. Angenommen, 11.15 Uhr kommt der Herr. Erlaube mir das mal persönlich zu fragen. Was würde das für dein Leben bedeuten? Was würde das für dein persönliches Leben bedeuten? Wenn du wüsstest, morgen 11.15 Uhr kommt der Herr. Erlaub mir das mal persönlich anzuwenden. Wenn es einen Unterschied machen würde zu dem, wie du heute lebst, dann frage ich dich, warum lebst du dann nicht heute schon so? Warum? Was hindert es, heute ganze Sache mit dem Herrn zu machen? Dem Ehepartner Vergebung zuzusprechen? Freundschaft zu schließen, wo immer Feindschaft war in der Nachbarschaft und. Sich einander zu unterordnen, Ja zu sagen, auch zu Entscheidungen, die man vielleicht nicht so versteht. Einfach dem Herrn nachzufolgen in den allerkleinsten und größten Dingen. Ganze Sache mit Jesus. Warum leben wir denn nicht heute schon so? Liebe Freunde, wir wissen es nicht, wann der Herr kommt. Aber er kommt. Er kommt. Wann wird er kommen? Wisst ihr, dass der Hebräerbrief uns sagt, wann er kommt? Ja, Hebräer Kapitel 10, Vers 37. Hebräer Kapitel 10, Vers 37. Dort wird uns gesagt, wenn Jesus wiederkommt. Da heißt es nämlich, denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird er kommen. Ja, und wird nicht auf sich warten lassen. Das heißt, sein Kommen ist gewiss. Ja, liebe Freunde, wie sagt er? Ja, aber hallo, 2000 Jahre. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, eine kleine, ganz kleine Weile, dann kommt er. Ja, in Gottes Augen sind die 2000 Jahre seit Christi Himmelfahrt ein Klacks. Ein Tag ist wie 1000 Jahre vor ihm. Das ist die ewige Gegenwart. Aus seiner Perspektive ist das ein Hauch. Dann sind wir bei ihm. Seht ihr, liebe Freunde, die Frage der Wiederkunft Jesu ist nicht eine Frage der Zeitrechnung, sondern der ganz persönlichen Heiligung. Wir sollen nicht rechnen, sondern wir sollen uns heiligen lassen. Ich komme zum Schluss. Hier in diesem besonderen Text aus dem Hebräerbrief werden alle gottlosen und selbstsüchtigen Gedanken durch Christus widerlegt. Einmal zu sterben widerlegt die Reinkarnation. Danach das Gericht vernichtet alle Sorglosigkeit. Die Sünden vieler auf sich zu nehmen, vernichtet die Allversöhnung. Zum zweiten Mal erscheinen, vernichtet die Gleichgültigkeit. So quasi, es bleibt doch alles so, wie es ist. Nein, es kommt der Tag, wo Christus wiederkommt. Und dann bricht eine andere Zeit an. An Jesus Christus kommt niemand vorbei. Er ist das A und das O, der Anfang und das Ende. Spricht der Herr, der ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Offenbarung 1, Vers 8. Er ist der Ausgangspunkt, er ist der Mittelpunkt, er ist der Zielpunkt der ganzen Menschheitsgeschichte, die mit seiner Wiederkunft ihrem Höhepunkt entgegengeht. Und genauso gewiss, wie jeder Mensch einmal sterben muss, genauso gewiss kommt Jesus Christus wieder. Und weil die Todesrate 100% beträgt, ist auch die Wiederkunft Jesu 100% sicher. Das ist der Beweis seiner Wiederkunft. Komme bald, Herr Jesus. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung.
Freddy Peter sprach zu Ihnen zum Thema Beweis seiner Wiederkunft.
Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.